Herzlich willkommen zur 56. Folge von Talking Purpose – Wirtschaft neu denken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Geschäftsführerin der Strategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mein Gast heute? Bodo Schulze, er ist Head of Impact von Elamo, einer Rucksackmarke mit Impact, speziell für Frauen, die sich stark wachsender Beliebtheit erfreut. Beliebt, so Bodo im Gespräch, weil die Marke von Beginn auf Customer Centricity gesetzt hat und, auch stark datenbasiert, einen Rucksack entwickelt hat, der die Bedürfnisse von Frauen zu 100% erfüllt. Belohnt wurde die Marke erst vor kurzem mit dem ersten Platz im SZ-Magazin-Test von Tagesrucksäcken, in dem sich Elamo gegen starke Konkurrenz durchsetzen konnte. Darüber hinaus sind die Macher der Marke vor allem auch davon getrieben, einen Rucksack im Mid-Price-Segment mit Wirkung herzustellen und damit nachhaltige Angebote aus der Nische des Luxussegments einer breiteren Käufergruppe zugänglich zu machen. Die Zielgruppe dankt es dem Unternehmen mit sehr aktivem Austausch und großer Unterstützung in den sozialen Medien.
Als wir das Unternehmen, die Marke gegründet haben, war die Grundsatzentscheidung, wir können damit jetzt Geld verdienen, idealerweise, oder wir können mehr machen. Und wir verstehen Markenunternehmen als Systeme, die man ein Ziel und einen Wert und beziehungsweise eine Generierung von Mehrwert einprogrammieren kann. Und für uns war ganz klar, dass der Wert nicht darin bestehen kann, Profite zu erwirtschaften, sondern eben mehr zu machen.
Erfahrt im Podcast, wie es möglich ist, auch bei einer Produktion in China zu fairen Löhnen beizutragen, warum sich das Unternehmen auf den CO2-Footprint konzentriert, in welche Projekte die gespendeten Gelder des Unternehmens gehen und warum gerade auch Kooperationen mit Wettbewerbern Teil des Erfolgskonzepts des Unternehmens sind. Allem Handeln zugrunde liegt die Maßgabe, die unternehmerische Tätigkeit so zu programmieren, dass das Unternehmen nicht nur neutral wirtschaftet, sondern zur Regeneration der Erde beiträgt. Lasst euch inspirieren von einem Unternehmen, das Nachhaltigkeit als Grundvoraussetzung allen unternehmerischen Tuns sieht und einem Head of Impact, der kompetent und fachkundig immer neue Wege für noch mehr Impact aufspürt. Herzlich willkommen, Bodo.
Moin, Annette. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Du bist sogar schon zum zweiten Mal hier und ich freue mich, dass du meiner Einladung noch einmal gefolgt bist. Heute wollen wir über Elamo sprechen und da komme ich gleich drauf. Aber ihr werdet euch sicherlich erinnern, Bodo war auch mein Gast in der Folge, in der wir über das Lieferkettengesetz gesprochen haben. Und ich freue mich total über den großen Anklang, den diese Folge gefunden hat, weil ihr seid ja immer noch die zweitstärkste aller unserer Podcast-Folgen. Und das finde ich einfach mega. Und da war die tolle Andrea Buri dabei, aber da warst eben du auch dabei. Und du hast uns ja sehr kompetent das Thema Lieferkettengesetz aufgezeigt. Und ich glaube, heute wird es genauso kompetent. Aber du hast mir im Vorgespräch gesagt, Lieferkettengesetz ist gerade wieder sehr aktuell.
Ja.
Was passiert da gerade?
Ja, also es freut mich natürlich total, dass der Podcast so gut gelaufen ist. Aber aktuell, ja, dieses Jahr ist das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz sozusagen in Kraft getreten und damit in die Umsetzung gekommen. Das, worüber wir damals beim Podcast noch gesprochen haben, war ja quasi, wie wird's sein? Und damals haben wir auch schon über die europäische Ebene gesprochen, weil die EU zieht nämlich nach und macht ein europäisches Lieferkettengesetz. Und das findet sich gerade im Trilog in einer Abstimmung zwischen Ministerrat, Kommission und EU-Parlament. Mhm. Und da sind die gleichen Fragen so virulent und heiß diskutiert. Welchen Rahmen soll es haben? Also welche Reichweite, welche Unternehmensgrößen werden betroffen sein? Welche Themen sollen abgedenkt werden? Beim EU-Lieferkettengesetz wird ganz stark auch nochmal auf die Umweltaspekte, also umweltbezogene Sorgfaltspflichten nebst menschenrechtsbezogene Sorgfaltspflichten abgehoben. Soll das verbindlich sein? Soll das freiwillig sein? Diese ganzen Fragen sind nach wie vor heiß diskutiert und ich glaube aber, dass einfach durch die Diskussion auch auf EU-Ebene dieses Thema weiter an Relevanz gewinnt und das ist gut so, völlig unabhängig jetzt, wie das Gesetz in Einzelheiten letztendlich ausgestaltet sein wird. Und parallel dazu gibt es ja auch auf EU-Ebene eine ganze Menge an anderen Initiativen, zum Beispiel die Berichtspflichten, die Diskussion um Green Claims, Also wie sprechen wir über Nachhaltigkeit? Was ist zulässig? Was ist nicht zulässig? Es geht auch um zirkuläre Wirtschaftsweisen. Also passiert wahnsinnig viel gerade auf EU-Ebene. Und ich glaube, das wird einfach noch in den nächsten Jahren uns alle sehr beschäftigen.
Ich glaube das auch. Und ich glaube, die Diskussion ist total wichtig. Ich sehe das genauso wie du. Weil was man jetzt merkt, im Gegensatz zu unserer Podcast-Aufnahme vor 2 Jahren, dass das Ganze doch jetzt sehr viel breiter angekommen ist, auch in der Gesellschaft, bei Konsumenten, Konsumentinnen, weil da gehört das Thema ja auch unbedingt hin, damit es seine Wirkung entfalten kann, damit auch die Gesetze entsprechend gestrickt werden. Und wenn jetzt, ich brauche jetzt glaube ich nicht mehr sagen, dass du bist bei Elamo, nämlich Head of Impact, und dass du da ein sehr kompetenter Head of Impact bist, das brauche ich glaube ich jetzt nicht mehr sagen, das hast du mit der Einführung und dem kleinen Blick auf den Stand des Lieferkettengesetzes jetzt schon doch sehr deutlich gezeigt. Wir wollen heute über Elamo sprechen. Das ist eine Rucksackmarke mit Impact. So hast du es anfangs formuliert. Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe auch einen Elamo-Rucksack. Das greift doch ein bisschen kurz, weil es ist ja nicht nur eine Rucksackmarke mit Impact, sondern auch eine wahnsinnig tolle Marke, was den Tragekomfort, das Handling, die Funktionalität des Rucksacks angeht. Und da hast du mir so ganz nebenbei und bescheiden, wie du bist, erzählt, dass gerade Elamo in einem Test zu Tagesrucksäcken vom SZ-Magazin zum Testsieger gekürt wurde. Dazu gratuliere ich sehr herzlich.
Vielen Dank.
Ja, da lachst du wieder ganz bescheiden. Ist aber so. Und sag doch mal, was haben die getestet? Und warum ist Elamo da so erfolgreich? Was macht diesen Rucksack aus?
Ja, die haben sich, das SZ-Magazin macht ja verschiedene Tests und die laden sich dann immer ExpertInnen zu verschiedenen Produktkategorien ein. Und in diesem Fall, glaube ich, ist uns zugutegekommen, dass genau eine Person aus unserer Zielgruppe Rucksäcke getestet hat. Das war nämlich eine Frau, eine Mutter, die eben Alltagsrucksäcke getestet hat. Und unsere Rucksäcke sind für Frauen gemacht und customer-centric, also kundenzentriert, sag ich mal, entwickelt. Das heißt, sie sind die Produktentwicklung basiert darauf, dass wir gucken, was der Bedarf ist. Tatsächlich hat Elamo dort angefangen, dass es um suchwortoptimierte Produkte ging. Also sozusagen, welche Suchwörter finden im Internet, sind sehr weit verbreitet. Das Suchwort Rucksack Darm war sehr weit verbreitet und ist nach wie vor sehr weit verbreitet. Und es gab aber ganz wenig Angebote darauf. Und das war eigentlich auch ein Ausgangspunkt zu sagen, da ein Produkt zu entwickeln, was diesen Bedarf, der offensichtlich da ist, adressiert. Und eben dann genau zu gucken, welche Features muss der haben, wie muss der eigentlich geschnitten sein, welche Funktionalitäten muss er haben, Tragekomfort, aber auch welche Alltagsherausforderungen muss der Rucksack sozusagen meistern. Und ich glaube, das hat uns in die Hände gespielt, dass es dann eben halt eine Mutter war, die diesen Rucksack auch getestet hat, weil... Ja, genau. Darauf ist er ausgelegt
ist
und das freut
hat,
uns.
Ja.
Genau, das freut uns natürlich sehr, dass es dann tatsächlich auch sie überzeugt hat.
Ja. Das finde ich ja mega spannend. Ihr habt sozusagen, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokativ, die Männer ausgeschlossen. Also einen Rucksack für Männer habt ihr nicht.
Nee, ich trage ihn selber. Ich finde ihn auch gut. Mir gefällt er auch. Und ich sehe auch Männer damit auf der Straße. Und wir kriegen auch Anfragen. Mensch, mach doch auch mal häufig von KundInnen, die dann sagen, oh, mein Mann, wie auch immer, Vater, Großvater, wer auch immer aus der Familie will auch so einen haben. Mach doch auch mal einen. Und dann sagen wir, naja, wir fokussieren uns eben auf Frauen. Die Designs können aber auch gut Männer tragen. Warum nicht? Und ich glaube, das ist aber auch der Erfolg, dass sozusagen auch zu lernen, sich einfach auf spezifische Zielgruppen zu fokussieren und wirklich genau hinzuschauen, was ist da der Bedarf, was treibt die KundInnen um und da dann Angebote zu machen.
Sehr cool. Also wir wissen jetzt, Elamo ist ein funktional funktionierender ja, Rucksack, also man trägt ihn echt gut, ich kann das bezeugen. Aber wir wollen ja heute gar nicht schwerpunktmäßig über die Funktionalität des Rucksacks sprechen, sondern darüber, dass es ein Rucksack mit Impact ist. Und so würdest du ihn ja auch immer in erster Linie vorstellen. Ihr macht ganz viel. Ich habe dich ganz am Anfang im Vorgespräch gefragt, Mensch, wie geht denn das Rucksack mit Impact, wenn ihr doch gar nicht selber produziert? Das ist doch gar nicht so einfach. Eigentlich, ich sage das jetzt mal ganz spitz, kauft ihr doch den Rucksack irgendwo ein und vertreibt ihn hier. Ihr seid das klassische Start-up, was irgendwo produzieren lässt und hier vertreibt. Dass das irgendwo nicht irgendwo ist, das weiß ich inzwischen, aber darüber wollen wir heute sprechen. Wie macht ihr das und wie schafft ihr es, als jemand, der produzieren lässt, also keine eigene Produktionsstätte habt, mit Überzeugung sagen zu können, ihr seid ein Rucksack mit Impact?
Gerne. Soll ich loslegen?
Oder? Ja, leg los.
Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil das so viele Aspekte sind. Also wir besitzen keine eigenen Herstellungsfabriken. Wir arbeiten dort mit Zulieferern zusammen, das stimmt. Ich glaube, damit sind wir sozusagen eigentlich gar nicht so ein Sonderfall in der Textilbranche. Eher andersrum, es ist eher der Sonderfall, dass es Unternehmen und Marken gibt, die eigene Herstellungsfazilitäten besitzen. Das vielleicht nochmal einmal vorab so als Disclaimer. Aber dennoch kommen damit Herausforderungen sozusagen einher. Da kann ich gerne auch gleich nochmal drauf eingehen, weil du aber nochmal den Impact sozusagen anfänglich hervorgehoben hast. Mhm. Vielleicht da nochmal das Framing, wie wir uns als Marke verstehen. Als wir die Marke gegründet haben, habe ich ja gesagt, einerseits ging es wirklich, wir sind ein Kind unserer Zeit auch. Also Digitalisierung spielt bei uns eine große Rolle. Quasi wir sind ein Remote-Only-Unternehmen beispielsweise. Wir vertreiben unsere Produkte ausschließlich übers Internet, reine D2C-Marke. Wir arbeiten sehr digital getrieben bei der Produktentwicklung und auch der Sammlung von Daten, die uns sozusagen dann eben bei dieser Produktentwicklung helfen. Und wir produzieren eben genau auch remote, wie du sagst. So, insofern sind wir total auch Kind unserer Zeit. Ich glaube, da gehen aber auch viele Möglichkeiten einher. Ein zweiter Aspekt vorab, den ich wichtig finde, als wir das Unternehmen, die Marke gegründet haben, war die Grundsatzentscheidung, wir können damit jetzt Geld verdienen, idealerweise. Oder wir können mehr machen und wir verstehen Markenunternehmen als Systeme, denen man ein Ziel und einen Wert und beziehungsweise eine Generierung von Mehrwert einprogrammieren kann. Und für uns war ganz klar, dass der Wert nicht darin bestehen kann, Profite zu erwirtschaften, sondern eben mehr zu machen. Und insofern haben wir auch sehr früh angefangen, nach Rahmenwerken, Orientierungsleitlinien Ausschau zu halten und sind dann auf die B-Corp-Zertifizierung gekommen und haben sehr früh uns B-Corp zertifizieren lassen. Wir sind jetzt seit 2 Jahren ungefähr final B-Corp zertifiziert. Wir haben erst mit einer Pending B-Corp-Zertifizierung angefangen und dann Vollzertifizierung. Und das B-Corp-Framework uns wahnsinnig dabei geholfen hat, da dem Ganzen eine Richtung zu geben und eine Struktur zu geben, weil nämlich der Stakeholder-Approach quasi Kern, würde ich sagen, der B-Corp-Zertifizierung ist. Also das heißt, dass man einfach das Unternehmen und die Geschäftstätigkeit dahingehend durchleuchtet, welchen Einfluss hat man auf die Bereiche Workers, Community, Umwelt und Gemeinschaft und wie geht man mit Governance- und Transparenzfragen um. Und diese Kategorien oder diese Dimensionen uns wahnsinnig dabei geholfen haben, zu definieren, ja, wo wollen wir denn Impact generieren und wo können wir uns die Frage stellen, schaffen wir es hier Mehrwert zu schaffen? So. Und
genau, im Rahmen dieser, können wir an dieser Stelle ganz kurz auch nämlich sagen, dass wir uns ja über B-Corp kennengelernt haben, weil wir unsere B-Corp-Leader-Ausbildung zum gleichen Zeitpunkt gemacht haben. Das ist jetzt auch schon, glaube ich, 2 Jahre her so ungefähr. Und was ich ganz wichtig fand, was du gesagt hast, dass B-Corp so ein Framework darstellt, anhand dessen man sich mal langhangeln kann. Also für alle, die das noch nicht kennen, da gibt es 200 Fragen, die kann man auch ganz unverbindlich mal durchgehen, um selber noch mal ein bisschen so ein Gefühl dafür zu kriegen, wo kann ich eigentlich, wie du sagst, Mehrwert generieren oder Impact schaffen? Wo sind eigentlich so Punkte, wo ich mein System noch deutlich optimieren oder ich fand das sehr schön, du hast gesagt, ich kann es ins System einprogrammieren, wo ich auch mein unternehmerisches System umprogrammieren kann eventuell. Denn letztlich das System, mit dem wir arbeiten und dem wir Programmieren ist ja menschengemacht und bietet recht viel mehr Möglichkeiten, als wir so gemeinhin denken. Genau, also ihr seid über die B-Corp-Zertifizierung dann nochmal intensiver in das Thema eingestiegen.
Ja, also wir haben das B-Corp-Framework auch tatsächlich erstmal spielerisch genutzt. Also auch vorab, bevor wir uns überhaupt entschieden haben, in die Zertifizierung reinzugehen, wie du es gesagt hast, das B-Impact Assessment ist frei zugänglich. Das heißt, sich überhaupt in das Themenfeld hineinzubewegen und über die Fragen so ein Stück weit geleitet zu werden und die systemischen Zusammenhänge zu erkennen und überhaupt auch Fragen aufgeworfen zu bekommen. Ach krass, da dieser Frage könnten wir uns annehmen. Ist ja ein Ding, liegt jetzt erstmal nicht so auf der Hand. Aber wenn man zwei, dreimal drüber nachdenkt, doch, das macht total Sinn so. Und das fand ich total spannend. Und als wir uns dann für die Zertifizierung entschieden haben, war das Tool wirklich so ein strategisches Management-Tool für mich, das Impact Assessment. Und für uns auch. Und wirklich auch die Programmierung des Unternehmens, der Marke. Und wir uns dann auch dafür entschieden haben, in den erweiterten Unternehmenszweck reinzuschreiben, dass wir einen substanziellen Beitrag zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele leisten wollen, vor allen Dingen zum Bereich Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit, also SDG 13 und 10.
Und damit, das verfolgt ihr ja jetzt im Geschäftsbetrieb. Ich werde jetzt als B-Leader auch öfters gefragt, Mensch, so eine Zertifizierung, Stempel drauf und dann hab ich's und dann mache ich weiter wie bisher. Und das erlebe ich jetzt bei euch total anders. Ich erlebe euch als sehr getrieben, einen Unterschied machen zu können bei mit einer Rucksackmarke. Ich glaube, man muss bei euch sogar sagen, mit einer Rucksackmarke, weil ich habe immer den Eindruck, ihr wolltet unbedingt Impact. Jetzt ist es eine Rucksackmarke geworden, aber wenn ihr was anderes machen würdet, wäre die Überschrift ist immer noch das System umprogrammieren, damit ich mit Impact etwas produzieren kann, was Konsumenten ohnehin kaufen, suchen, nachfragen, was sie, wenn nicht bei euch, dann woanders kaufen würden. Genau.
Ja, total. Also ich glaube schon, genau, ist der Prozess steht im Mittelpunkt. Und was wir versuchen mit Elamo zu bauen und selber herausfinden wollen, ist ein Case, ein Business Case zu schaffen, der zeigt, das geht, das ist möglich, Produkte auf diese Art und Weise zu entwickeln, auf der Grundlage von Bedarf, von Features und entsprechend einer systemischen Integration von Impact und der Generierung von Mehrwert, die es dann zu definieren gilt, dass das profitabel möglich ist. Und zwar im Mainstream, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis quasi. Wir versuchen unsere Rucksäcke im Mitpreissegment im Mainstream zu vertreiben. Und das ist uns ganz wichtig, weil wir denken, es gibt schon wahnsinnig viele auch Marken, die diese Arbeit ganz vorzüglich machen und die aber eher in einem höherpreisigen Segment sind und damit natürlich ganz viele Menschen auch ausschließen. Und wir über den Mainstream und das Mitpreissegment versuchen wollen, auch Menschen zu erreichen, die sich ansonsten faire Nachhaltigkeit jetzt in Anführungszeichen Produkte nicht leisten können oder möglicherweise auch das nicht die entscheidenden Kaufkriterien sind, sondern für die Preis und Funktionalität und Aussehen die entscheidenden Kriterien sind, was ja auch in Ordnung ist und trotzdem aber einen bestimmten Standard mitgeliefert bekommen. Und das ist für uns das Entscheidende, dieses neue Normal in die Mitte reinzubringen. So, und da steht der Prozess im Vordergrund und nicht das Produkt.
Eins eurer wichtigen Stichpunkte ist Regeneration. Mehr geben als nehmen. Und wie macht ihr das? Wie geht das? Das stelle ich mir unheimlich schwierig vor, weil es ist ja auch kein Geheimnis, dass die Textilproduktion zu einer der schwierigsten Branchen oder mit den größten Nebenwirkungen gehört. Und da jetzt das Ziel zu haben, mehr zu geben als zu nehmen, das finde ich schon sehr ambitioniert. Wo sind eure Haupthebel? Wie macht ihr das?
Ja, also definitiv. Es ist ambitioniert und ich glaube, für mich war ein Game Changer und das vielleicht auch nochmal in Bezug auf die B-Corp-Zertifizierung, dass es ein Movement of Improvement ist. So. Ich glaube, es passiert gerade ganz viel. Der Wandel findet statt, bislang im Kleinen. Ich hoffe, dass das einfach eine kritische Masse zusammenkommt, dass noch mehr passiert in der Richtung. Aber wenn man mal offen hört, kennt keine Organisation die perfekte Lösung. Die müssen alle Organisationen ein Stück weit für sich selber finden und wir müssen es auch noch als Gemeinschaft herausfinden, was denn jetzt eigentlich der richtige und beste Weg ist. So. Und das, als ich das verstanden habe, fand ich das erstmal total befreiend. Zu sagen so, ja, es geht um Progress und nicht Perfection in der, an der Stelle sozusagen. Aber wir müssen in eine Vorwärtsbewegung kommen, um Dinge einfach auszuprobieren. Und um eine Vorwärtsbewegung zu kommen, müssen wir uns Ziele setzen. Und wir müssen uns Ziele setzen, die auch ambitioniert sind, weil nur dann kommen wir aus der Komfortzone raus und fangen an, uns zu strecken. Und wir hatten letztens in einem Teamworkshop gemeinsam die Erkenntnis, ja, das Gefühl der Inkompetenz ist eigentlich ein Dauerzustand in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Weil wir das, was wir machen, hat keiner von uns im Team bislang so auf diese Art und Weise gemacht. Und das setzt aber wahnsinnig viel in Gang. Das setzt erstmal ganz viel in Gang, dass man sich vielleicht eine Runde unwohl fühlt und Angst hat, Fehler zu machen, aber gleichzeitig in einem Umfeld, wo sich so wahnsinnig viel bewegt und alle nach neuen Möglichkeiten und Wegen suchen, Dinge anders zu tun, als wir sie bislang getan haben, glaube ich, ist es notwendig, da reinzugehen. Und insofern nehmen wir nicht für uns in Anspruch, dass wir sozusagen perfekt sind, sondern wir wollen diesen Progress, wir wollen die Vorwärtsbewegung, wir wollen lernen und im Lernen sind beinhaltet sozusagen Erfolge und aber auch Scheitern, aber das ist notwendig, um den nächsten Schritt zu gehen. Das heißt darin auch, sag ich mal, eine Routine zu entwickeln.
Und das ist ja auch nicht nur notwendig jetzt für euch, sondern das hat ja auch einen doppelten Impact. Nicht nur Impact auf dem Rucksack, den ihr produziert und vertreibt, sondern es ist ja auch, es spricht sich dann rum, es setzt ja neue Standards in der Branche. Viele Impact-Gründer sagen mir auch, ihre Idee ist, auch eine Branche zu verändern, zu zeigen, dass es anders möglich ist. Immer mit der Weg ist das Ziel, nie mit dem Anspruch, das schon perfekt hinzubekommen, aber überhaupt mal aufzuzeigen, hey, man kann andere Rucksäcke produzieren, man kann andere Wege gehen, aber es ist natürlich auch dann der Vorteil, ich sag mal, der Kleinen und der Startups, dass sie hier flexibler sind, mehr ausprobieren können als jetzt ein großes Unternehmen, diese Chance zu nutzen. Aber damit, ich finde es so wichtig, hat man doppelten Impact, weil man einerseits der Rucksack selbst, aber andererseits auch der Impact auf die Branche zu zeigen, man kann die Dinge auch anders machen. Und wie du sagst, das finde ich eben sehr wichtig und trotzdem profitabel sein. Das soll ja kein CSR-Teil sein, wie wenn jetzt eine große Rucksackmarke eine Linie hat, eine Marke rausbringt, bei der dann alles wunderbar ist, aber der Großteil des Geschäftes ist, wie er ist, sondern es soll tatsächlich ja ein wirtschaftlich funktionierendes Unternehmen sein.
Genau, das Entscheidende ist, dass es meines Erachtens nach von Anfang an in das System einprogrammiert ist. Und das haben wir getan, indem wir gesagt haben, erweiterter Unternehmenszweck, Beitrag zur Erreichung der SDGs. Mhm. Und somit ist das kein Add-on, sondern ist bestimmt operative Geschäftsentscheidung sozusagen. Und dann kommt man halt in Zielkonflikte, in Constraints rein. Also ich will das plastisch machen. Ich glaube, du hattest ja auch danach gefragt, Mehrwert. Wie definieren wir das? Also ich glaube, man muss definieren, welchen Mehrwert man erreichen will, was Ziele sind, wo man sich aber möglicherweise auch strecken muss, um diese zu erreichen. Und ich hatte die Dimension des Impact Assessments ja genannt. Beim Bereich Konsumentinnen ist es, denke ich, liegt es für uns auf der Hand. Wir wollen unsere Konsumentinnen, also im Sinne von mehr geben als nehmen, wir wollen sie begeistern. So. Und das schaffen wir momentan auf die Art und Weise, wie wir die Produkte entwickeln, dass wir das Customer-Centric Product Development in den Mittelpunkt tun. Bei den Workers geht es uns vor allen Dingen um die Menschen, die unsere Produkte nähen und herstellen in den Herstellungsländern. Das ist aktuell Vietnam und China. Und dort haben wir gesagt, dort ist das erste Ziel, was wir uns setzen, im Sinne von mehr geben als nehmen, existenzsichernde Löhne zu etablieren. Das heißt, vernünftig zu bezahlen, damit diese Menschen ein existenzielles Auskommen haben. Und da ist es sozusagen, da sind wir nicht die Einzigen, die daran schrauben. Und da gibt es auch einige, die da schon wahnsinnig viel mehr Erfahrung haben als wir. Und da ist, glaube ich, genau dieser Kollaborationsgedanke und auch das, was du gerade gesagt hast, der Mehrwert des Transparenzseins und drüber reden, was man tut, für die gesamte Branche liegt da drin. Und so ist das B Corp Movement beispielsweise auch angelegt, eben, dass man die Erfahrung miteinander teilt. Und da können wir als kleine Marke total von Großen profitieren. Was hat geklappt? Was hat nicht geklappt? Und gleichzeitig können wir aber uns auch eine gewisse Note mit reingeben, weil wir eben klein sind und wir die Entscheidung integriert treffen. Wir haben keine großen Departments, die sich gegenseitig im Zweifelsfall unterschiedliche Interessen haben, sondern das Thema liegt in der Mitte bei uns auf dem Tisch. Und vielleicht als letzten Punkt, Gemeinschaft ist ja auch ein wesentlicher Bereich aus dem aus dem B-Corp Assessment, was können wir da mehr geben als nehmen? Wir haben gesagt, wir wollen Menschen auf ihren Wegen begleiten. So, das ist auch der Claim der Marke Elamo, macht einen Weg. Wir haben auch gemerkt, dass quasi viele KundInnen sich für den Kauf eines Rucksacks entscheiden in Momenten ihres Lebens, wo sie etwas Neues tun. Und da diese Momente ganz stark davon getragen sind, bin ich gut vorbereitet? Werde ich das schaffen, zu hadern mit sich? Bin ich in der Lage, diesen neuen Schritt zu gehen? Und das sich mit einem Bedürfnis eben nach Vorbereitung verbindet, nach Zuversicht, dass das schon alles gut und klappen wird und letztendlich auch eine Form von Dazugehörigkeit zu einer Gruppe, zur neuen Schulklasse beispielsweise, zur neuen Unigruppe oder anderes, zur neuen Berufsgruppe so. Und daraus für uns dann ganz klar war, wenn wir sagen, auf gesellschaftlicher Ebene wollen wir Mehrwert schaffen, dann geht es darum, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Und das tun wir, indem wir ein Drittel unserer Gewinne in soziale Projekte reinvestieren, genau dieses zum Ziel haben. So.
Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich möchte dich gerne nochmal einmal fragen zu dem Thema Löhne. Du hast ja selber gesagt, ihr versucht da existenzsichernde Löhne zu zahlen. Da stelle ich mir jetzt unheimlich schwierig vor. Ihr bezahlt jetzt einfach schlicht und ergreifend mehr Geld für den Rucksack. Ihr kauft ja einen genähten Rucksack ein. Ihr kauft ja keine Stunden von Näherinnen ein oder Nähern, sondern ihr kauft ja einen fertigen Rucksack ein. Wie kann man das überhaupt sicherstellen, dass das Geld auch wirklich bei den Näherinnen und Nähern ankommt? Wie geht das?
Also im Punkto vielleicht sicherstellen, ich glaube, da ist ganz wichtig, einfach Interessenallianzen herbeizuführen. Also in der Tat, es ist ja nicht unsinnig unsere Einrichtung. Wir können den Einrichtungen, den Fabriken jetzt erstmal nicht vorschreiben, welche Gehälter sie bezahlen sollen, sondern das hat was mit der Branche zu tun, das hat was mit der Region zu tun und ähnliches so. Aber was wir können, ist in einem Dialog mit unseren Herstellern darüber zu führen, dass höhere Löhne und existenzsichernde Löhne im beidseitigen Interesse sind. Uns ist es ein Anliegen, aber es schafft auch mehr Mitarbeiterzufriedenheit, es schafft höhere Qualität für die Produkte, es ist also auch gut für den Produzenten. So, und es gibt im Bereich gerade existenzsichernde Löhne sehr große, auch internationale Initiativen, auch Methodologien, wie diese berechnet werden. Wir beziehen uns auf die sogenannte Anker-Methodologie und Kalkulation von der Global Living Wage Coalition. Und das Besondere dieser existenzsichernden Löhne beispielsweise ist, dass es halt darauf schaut, wie groß sind durchschnittlich die Haushalte eigentlich und wie viele Menschen sind als Verdiener in diesen Haushalten tätig. Dann kommen unterschiedliche Zahlen raus, durchschnittlich 4 oder 5 Familienmitglieder, durchschnittlich 1,8 ernährende Menschen. In diese Haushalte werden dann auch nähere Verwandte beispielsweise mit einbezogen, unter anderem. Und dann geht es darum, dass die Löhne nicht nur die direkten existenzsichernden,
Bedürfnisse erfüllen.
Bedürfnisse erfüllen, wie zum Beispiel Ernährung, also Lebensmittel und Housing, sondern auch darüber hinaus. Es soll halt Geld zur Verfügung sein, um Bildung zu finanzieren für Familienangehörige, um Healthcare zu finanzieren, um auch Rücklagen für Unvorhergesehenes zu haben. Und auf diese Grundlagen, auf diese Berechnung stützen wir uns und sagen, das ist unser Target, was wir sozusagen, das kann man dann runterrechnen auf einen Stundenlohn, was die Näherinnen unserer Produkte pro Stunde in der Regelarbeitszeit, also ohne Überstunden, verdienen. So. Und das ist dann der Ausgangspunkt. Und dann haben wir als Brand verschiedenste Hebel und Punkte, wo wir schrauben können. Der erste ist ganz klar, unseren Einkaufspreis entsprechend anzupassen. So. Und wir haben KollegenInnen dabei, die schon aus der Branche auch kommen, für die war das kein neuer Hut. Für mich war das zum Beispiel totales Learning, festzustellen, dass tatsächlich diese Preisverhandlungen um Produkte ganz häufig ist das ein Paket, du kriegst einen sogenannten Cost Breakdown für das Produkt, da sind einzelne Bestandteile vernäht und dann gibt es einen Labor-Anteil, um dieses Produkt zu nähen und dann wird darauf noch Fixkosten raufgeschlagen prozentual und Overheads prozentual raufgeschlagen. Das heißt, wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir wollen einen Rucksack für das Mitpreissegment, den wir am Ende für um die 60 Euro also unter 60 Euro verkaufen, und die Produktionspreise sind zu hoch, dann führt das in dem gängigen System erstmal dazu, dass aus Sicht des Herstellers da gar kein Interesse besteht, weil ja die prozentuellen Anteile bezüglich der Fixkosten und der Profit Margin von der Kalkulation runtergehen. Und wir gesagt haben, da wollen wir gar nicht dran drehen. Wir wollen sicherstellen, dass eure Näherinnen mehr verdienen als jetzt, nämlich entsprechend dieses Living Wage Estimates, dann wollen wir selbstverständlich nicht an eure Profitmarge ran. Dann wollen wir selbstverständlich auch, dass ihr die Nebenkosten decken könnt sozusagen. Wo wir ran wollen, ist sozusagen die einzelnen Produktbestandteile. Und dann geht es beispielsweise darum, wie sind die Dinger denn designed? Das ist ein Begriff, Design for Manufacturability zum Beispiel ein Begriff. Also, dass man in der Designphase schon überlegt, wie kann das Produkt möglichst effizient genäht werden, um beispielsweise Einkaufspreise dahingehend zu drücken. Aber eben nicht in diesem gesamten Paket, sondern einfach bestimmte Dinge auszuklammern. Und nur um diese Material- und Design- und Prozessschritte zu reden. Und da haben wir gelernt, das ist gar nicht gang und gäbe in der Branche. Und wieder gerade verschiedene Initiativen launchen und probieren, wie wir das mit unseren Herstellern sozusagen da diesen Weg gehen können.
Das ist ja super interessant. Das heißt, ihr guckt euch den Rucksack an und designt ihn so. Wer designt überhaupt eure Rucksäcke? Werden die hier in Deutschland designt? Ja.
Ja.
Und ihr designt ihn so, dass, ich sag mal, möglichst wenig Nähte oder wenigst komplizierte Nähte oder keine unnötigen Produktionsschritte integriert sind, die dem Rucksack vielleicht gar nichts helfen, ihn gar nicht besser machen, sondern einfach nur nicht durchdacht sind, um halt eben den Aufwand an sich von vornherein niedrig zu halten.
Richtig, genau. Es gibt aufgrund der Marktanalysen für ein bestimmtes Produkt wissen wir, was quasi Must-Have-Features sind. Ja, da muss ich gut tragen können, da muss die und die Eigenschaften haben, jetzt da müssen diese Dinge reinpacken, da muss die und die Compartments haben, all das. Das wissen wir. Das ist definiert, das ist ein Must-Have. Da wissen wir, ohne das funktioniert der Rucksack am Beispiel jetzt quasi nicht gegenüber auch den Mitbewerbenden, die es gibt. So, darüber hinaus aber ist es dann ja eine Geschmacksfrage und aber auch eben eine Designfrage, ganz genau, wie die Nähte verlaufen und ob der Rucksack dreimal gedreht werden muss für die eine Naht oder ob der nur einmal gedreht werden muss. Das macht Prozessschritte schneller und effizienter und verringert dann für uns den Herstellungspreis, ohne, wie gesagt, an den Löhnen und an den Overheads und an den Profitmargen des Herstellers
zu schrauben. Ja, sehr spannend.
Und das ist zum Beispiel ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, wie ordern wir eigentlich? Welche Orderzyklen haben? Wie zuverlässig sind wir quasi in den Orderzyklen? Machen wir Forecasts? Wir sind übergegangen in den monatlichen Orderrhythmus sozusagen. Das hat beidseitiges Interesse. Bringt natürlich auch Sicherheit und Planbarkeit auf Seiten der Hersteller. Und andererseits verhindern wir dadurch auch Überbestände hier bei uns, weil Lagerkosten sind quasi teuer. Das heißt, wir haben so ein gewisses On-Demand-Produktionssystem dadurch etablieren können. Das schafft Sicherheit, das schafft auch Vertrauen und all das wirkt sich auch quasi auf die Gestaltung von Löhnen und Arbeitsbedingungen aus. Und insofern gibt es da mehrere Stellschrauben, die man drehen kann. Und das haben wir uns nicht komplett selber ausgedacht. Da gibt es fantastische Organisationen wie die Fairware Organization, Fairware Foundation, Entschuldigung, zum Beispiel, wo wir jetzt auch an der Human Rights Due Diligence Academy teilnehmen und andere Brands, die das schon seit vielen, vielen Jahren machen. Und da können wir von diesen Brands total viel lernen. Aber wir sehen auch, dass wir tatsächlich das ein oder andere auch anders machen können, weil wir eben klein sind. Und da, glaube ich, wird es total spannend, weil da findet dann auch Innovation statt. Und ich glaube, da können dann auch alle Stakeholder was von mitnehmen.
Ihr habt ja zwei große Themen, habe ich gelesen. Jetzt haben wir über das eine gesprochen, das sind die Löhne, gerechte, existenzsichernde Bezahlung. Das andere, euer anderer Fokus ist CO2-Ausstoß. Was macht ihr da? Und ich schicke die Frage gleich mit dazu, ist denn CO2 eigentlich der richtige Maßstab für Nachhaltigkeit? Wird ja viel diskutiert jetzt, ich glaube auch zu Recht diskutiert. Deshalb möchte ich die Frage gern auch heute hier an dich weitergeben.
Nee, total wichtig, weil ich glaube, das ist genau die Aufgabe von Unternehmen, das zu definieren. So, ne? Und da komme ich auch wieder zum Anfangspunkt zurück. Wie schafft man das, sich ehrgeizige Ziele zu nehmen? Ich glaube, man muss sich halt auch fokussieren. Und das beinhaltet auch, dass man bestimmte Dinge erstmal nicht tut. Das heißt, dass man die nicht für wichtig hält oder das heißt, dass man die nicht, also dass man die nicht unbedingt nie anfasst. Aber um handlungsfähig zu sein und auch vorwärts zu sein, ist, glaube ich, eine Fokussierung total hilfreich. So. Und ich bin total davon überzeugt und finde das richtig und wichtig, dass Ökosystem also Dimensionen, also verschiedene Wirkdimensionen im ökologischen Bereich, die im Zusammenhang stehen mit den planetaren Grenzen, total relevant sind. So. Mhm. Und da gibt es ja auf der EU-Ebene auch entsprechende Vorstöße. Wenn wir uns quasi angucken, wie unser Produkt gemacht ist, mhm. unser Produkt besteht aus synthetischen Stoffen, mhm. zum großen Teil aus recycelten PET. Und das ist definitiv nicht der Weisheit letzter Schluss.
So. Ganz kurze Frage dazu, Bodo.
Ja?
Wo kauft ihr das ein? Kauft ihr das selber ein oder kauft das euer Hersteller nach eurer Spezifikation ein?
Das kauft der Hersteller nach, beziehungsweise unterschiedlich in China. Also wir kennen die Stoffhersteller. Mhm. Also das ist dann sozusagen im Textilsprech dann Tier 2. Also sozusagen die nächste, in der Lieferkette die nächste Stufe. Also wir kennen die Stoffhersteller. Wir nominieren den auch. Wir haben einen in Taiwan, den haben wir nominiert. Und der arbeitet mit unserem Hersteller in Vietnam zusammen. Und in China hat der unser Hersteller sozusagen den Stoffhersteller, also unser unsere Fabrik, die die Rucksäcke näht, hat den Stoffhersteller ausgewählt, weil sie mit denen schon lange Zeit zusammenarbeiten. Mhm. Das macht auch total Sinn und dann entsprechend quasi unsere Spezifikation geordert. Da ist zum Beispiel auch ein total spannender Punkt. Wir haben gesagt, wir wollen mehr BlueSign-zertifizierte Produkte, mhm. um bestimmte Umwelt Kategorien, Dimensionen, nämlich Abwasser und Einsatz von Chemikalien. BlueSign ist eine Zertifizierung, die da sehr viel Wert drauf legt und sehr weit fortgeschritten auch im Textilbereich ist. Wir wollen mehr solche zertifizierten Stoffe haben. Jetzt war dieser Hersteller, ist noch nicht BlueSign zertifiziert, obwohl das ein mhm. großer Hersteller ist, für wirklich sehr namhafte, große europäische Marken auch Stoffe produziert. Und dann haben sie erst gesagt, naja, wir müssten uns dann verpflichten, 3 Jahre lang diese Stoffe dort zu ordern. Haben wir gesagt, sorry, das können wir in unserer aktuellen noch Phase und Größe, machen, ne? können wir das nicht leisten. Da müssen wir uns anderweitig nochmal umgucken. Und unser Hersteller aber so ein großes Interesse hatte, mhm. weiterhin mit uns zusammenzuarbeiten, dass der mit dem Stoffhersteller zusammen in den Austausch getreten ist und die sich beide darauf geeinigt haben, dass dieser Stoffhersteller, wirklich ein sehr, sehr großer, jetzt diese Zertifizierung macht.
Ah, ja.
Unser Produzent ist sogar auch mit ins finanzielle Risiko gegangen. Und wir haben natürlich zugesagt, wir nehmen euch diese Stoffe ab, ganz klar. Weil auch natürlich der Stoffhersteller erkannt hat, die Nachfrage auf dem Weltmarkt wird steigen. So, mhm. ich glaube, wir waren ein Steinchen im System, aber es zeigt nochmal, dass auch kleine Brands totalen Impact haben können, wenn sie beharrlich zu bestimmten Themen Stellung beziehen. Und vielleicht noch
finde ich ein wunderbares Beispiel dafür, dass man einen Unterschied machen kann. Wenn man Ziele hat, du hast gesagt, das ist ja die Frage der Ambition, was für Ziele setzt man sich und da muss man sich eben ambitionierte Ziele setzen und ich finde es ein sehr schönes Beispiel, dass da mit Hartnäckigkeit ein Unterschied möglich ist. Vielleicht nicht immer der perfekte, aber eben doch, man kann etwas verändern.
Ja, absolut, genau. Und vielleicht zurück zu deiner Frage, ist CO2 eigentlich die richtige Stellschraube? In unserem Bereich, wir eben arbeiten aktuell mit synthetischen Stoffen, weil das quasi die vom Preis-Leistungs-Verhältnis und den Features, die unsere mhm. Produkte benötigen, momentan die beste Wahl ist. Und da sind die entscheidenden Umweltkategorien eben Greenhouse, also Global Warming Effekt, also das wäre dann CO2 und Äquivalente, Chemie und Wasser, so mhm. und Müll natürlich auch, so. Und Chemie und Wasser versuchen wir über eben Zertifizierung von dritter Seite mhm. mit abzudecken, eben dass wir in bestimmte Zertifizierungsregime Stoffen aus bestimmten Zertifizierungsregimen beziehen, um dort den Impact zu minimieren. Aber für uns gesagt haben, CO2 ist etwas, was wir direkt adressieren können. Wir mhm. können versuchen und anfangen zu messen auf Produktebene, Product Carbon Footprint zu ermitteln und selber tätig werden. So. Und zwar in zweierlei Richtung. Einerseits uns auf den Reduktionsweg zu begeben, mhm. das ist ja das Entscheidende. Das heißt, auf der Grundlage von Berechnungen Hotspots identifizieren und Maßnahmen zu identifizieren, mhm. um diesen Footprint weiter zu drosseln und andererseits dann auch zu überlegen, wie gehen wir mit Kompensationen um. Und für mich sind Reduktion und Kompensation zwei Seiten derselben Medaille. Das wird mhm. mal gern gegeneinander ausgespielt. Das eine ist sozusagen ja Kompensation, das ist ja der Ablasshandel.
Ja.
Ich glaube aber, natürlich sind ernst gemeinte Reduktionen der wichtige erste Schritt. Und da orientieren wir uns, sind wir Mitglied des SME Climate Hubs. Das ist sozusagen für kleine und mittelständische Unternehmen das, was die Science-Based Target Initiatives für viele große ist. Das heißt, wissenschaftsbasierte Reduktionsziele setzen wir uns und sind auch an der Umsetzung dran. Zum Beispiel haben wir gesagt, für unsere Bestseller reduzieren wir bis 25 den Carbon Footprint um 30% gegenüber 22. Das ist etwas, wo wir aktuell sehr intensiv dran arbeiten. Und gleichzeitig hat ja aber auch das IPCC festgestellt, es sind bereits zu viele Treibhausgase in der Atmosphäre, um überhaupt das 1,5 Grad Ziel noch zu erreichen. Mhm. Und insofern haben wir gesagt, im Sinne von auch mehr geben als nehmen, es ist genauso wichtig, jetzt mit Kompensation anzufangen sozusagen. Und die Kompensation haben wir dann für uns nochmal weiter untergliedert. Es gibt ja sozusagen, Klimaschutzprojekte, wo es darum geht, zu vermeiden, dass zusätzliche CO2-Emissionen in die Atmosphäre kommen. Beispielsweise, indem Wälder nicht abgeholzt werden, vermeidet man, dass CO2 entweicht. Und es gibt solche Projekte, die CO2-senken sind. Das heißt, CO2 wird aktiv aus der Atmosphäre herausgezogen und gebunden. Jetzt, Wald ist auch ein Beispiel sozusagen. Es gibt aber noch viele andere technische und aber auch natürliche Projekte. Und da haben wir gesagt, für uns ist das Ziel bis 2030 100% unserer Projekte. Also wir wollen, das machen wir auch, 120% unserer Jahresemissionen ausgleichen. Das machen wir. Auch im Sinne von mehr geben als nehmen. Wir machen mehr als das, was wir eigentlich verursachen. Und dann bis 2030 den Anteil der Projekte, die wir finanzieren, auf 100% Carbon Removal hochschrauben. Diese Projekte sind teurer.
Ja.
Aber dort versuchen wir eine Form von auch Impact Investment Perspektive einzunehmen, zu sagen, das ist ein Markt, der entsteht, gerade im freiwilligen Bereich. Wir sind ja in einer freiwilligen Offsetting. Also es verpflichtet uns ja niemand, das zu tun. Das ist der freiwillige Carbon Market. Und da gibt es wahnsinnig viele spannende, innovative Projekte, die auch Anschubfinanzierung und Ähnliches brauchen, um überhaupt auch in eine Lage versetzt zu werden, skalierbar zu werden sozusagen, um einfach auch den Bedarf, der perspektivisch entstehen wird, decken zu können. Und da versuchen wir entsprechend aus unserer Sicht geeignete Projekte zu identifizieren. Und insofern ist auch dort, denke ich, also das unsere Antwort auf die Frage mehr geben als nehmen. Wie machen wir das so? Und da haben wir diese Antwort gefunden. Aber es ist eine Zuspitzung, Ausgangspunkt deiner Frage, CO2, ja. Aber sie ermöglicht es uns auch handlungsfähig zu werden und voranzugehen.
Ja, vor allen Dingen voranzugehen. Auch hier, Bodo, zeigt sich ja sehr deutlich, wie viel man doch machen kann, wenn man das Thema auf die Agenda setzt. Und wir haben jetzt zwei Themen. Wir haben jetzt über Löhne gesprochen, wir haben über CO2 gesprochen. Den dritten Punkt, den ich bei euch spannend finde, ihr setzt ja auf Kooperation und auf Zusammenarbeit mit anderen. Das ist jetzt im Gespräch schon angeklungen. Du hast ganz oft schon andere Namen auch genannt, Organisationen genannt, mit denen ihr zusammenarbeitet oder an denen ihr euch orientiert. Du hattest mir im Vorgespräch auch gesagt, ihr arbeitet auch mit der VD Academy zusammen, also einem sehr namhaften Rucksackhersteller, unter anderem Rucksackhersteller, sehr bekannte Marke. Und es ist ja auch sehr bekannt, dass unter der Leitung von Antje von Dewitz VD sich sehr Richtung Umweltschutz ausgerichtet hat. Ich fand das eine ganz tolle Nachricht, dass ihr da kooperiert und auch in deren Werk produziert, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein paar Infos zu geben, denn das wäre für mich doch geradezu ein Lichtblick. Man könnte jetzt schnöde sagen, na ja, die lasten ihre Kooperation, ihre Produktionskapazitäten aus, aber auf der anderen Seite geben sie ja dann auch einem Rucksackhersteller wie Elamo eine Produktionskapazität in einem Umfeld, was es so viel ja gar nicht gibt, wenn man jetzt einen Zwischenmeister, wie man früher gesagt hat, also einen Hersteller sucht. Mhm.
Ja, also in der Tat, seit letztem Jahr produzieren wir auch einen Teil bei VD Vietnam und die Fabrik wurde, ich weiß nicht, Mitte 2000 ungefähr vom Gründer von VD dort gegründet und ist auch ein eigenständiges Unternehmen. Aber VD lässt dort natürlich auch ihre Rucksäcke herstellen, außer die Fahrradtaschen. Mhm. Das machen sie hier im Werk in Deutschland. wie sind wir auf VD als Hersteller gekommen? Und so kam es dann auch der Weg zur VD Academy. Also wir haben mit unserem chinesischen Hersteller, mit dem wir jetzt über 5 Jahre zusammenarbeiten, das ist wirklich auch ein familiengeführtes Unternehmen, das mit 120 Mitarbeitenden ungefähr, sehen wir, dass man wahnsinnig viel gemeinsam machen kann. Und aus der guten Beziehung, die wir uns jetzt gemeinsam erarbeitet haben, auch die nächsten Schritte gehen können und wollen. Und gleichzeitig standen wir aber auch mit Blick auf resiliente Lieferkette, also ein bisschen auch diversifizieren, die Standorte diversifizieren, aber auch vor dem Hintergrund, dass wir eine wachsende Marke sind, vor der Frage, was könnten weitere Produktionsstätten für uns sein? Und wir dann bei der Auswahl ganz klar Kriterien angelegt haben nach sozialen und ökologischen Standards, weil wir gesagt haben, wir sind nicht diejenigen notwendigerweise, die in der Fabrik die ganzen Standards neu etablieren. Das tun wir ein Stück weit jetzt mit unserem chinesischen Hersteller, weil es so eine gewachsene Beziehung ist. Aber ich glaube, da sind andere noch besser und haben schon viel mehr Pionierarbeit gemacht. Und deswegen haben wir gesagt, was sind Kriterien für uns, die entscheidend sind? Fairware Foundation Zertifizierung war eine ganz entscheidende, weil wir selber auch dabei sind, Fairware Foundation Brand, also im Bewerbungsprozess sind. So haben wir uns dann Standorte angeschaut und in der Auswahl war auch VD Vietnam und letztendlich ist es dann auch VD Vietnam geworden. Darüber haben wir uns total gefreut und darüber sind wir auch nochmal näher auch an VD Deutschland herangekommen. Und haben dieses Angebot bereits einmal der VD Academy ein Beratungsangebot genutzt, was ich einen ganz grandiosen Zug finde als Unternehmen, quasi die Erfahrung, die man macht, einer weiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und das als ein nicht gewinnmaximierendes Unterfangen zu tun, sondern die Gewinne, die diese Academy erwirtschaftet, sozusagen in die Refinanzierung der Academy quasi fließen. Und gleichzeitig sprichst du dort aber mit den Menschen, die wirklich die operativen Prozesse, zum Beispiel das Supply Chain Management, Transparenz, Qualitätsfragen, ähnliches halt managen. So. Und wie du es gesagt hast, VD hat da eine wahnsinnig lange Erfahrung. Und davon zu profitieren und dort in einem offenen Austausch reinzugehen, hat uns wahnsinnig gut gefallen. Und insofern lassen wir uns jetzt auch in weiteren Prozessschritten dort mit begleiten. Und ich glaube, genau das ist der Weg.
Finde ich, zeigt eigentlich so die Motivation, also unterstreicht für mich nochmal auch die Motivation der Marke VD, zu sagen, wir wollen hier wirklich was verändern, so weit, dass wir auch Mitbewerber, weil im Bereich Rucksack seid ihr ja nun Mitbewerber, dass wir die unterstützen, weil unser wichtigstes Ziel ist eben nachhaltig unterwegs zu sein. Und wenn wir dann ein anderes Unternehmen unterstützen können, nachhaltiger zu produzieren, dann machen wir das. Sei es, indem wir unseren Standort mit zur Verfügung stellen oder halt eben auch über die Akademie. Finde ich sehr spannend. Wodi, ich habe eine letzte Frage an dich. Du hattest vorhin gesagt, und dann sind wir wieder auf ganz andere Themen gekommen, dass ihr ein Drittel eurer Gewinne für soziale Projekte einsetzt. Was macht ihr da genau?
Ja, eingangs hatte ich es gesagt, Menschen auf ihren Weg begleiten. Das heißt, wir versuchen auch dort Partnerorganisation, das können wir natürlich nicht selber machen, das ist ganz klar. Wenn wir sagen, wir wollen Menschen auf ihrem Weg begleiten, dann gibt es dort qualifizierte Organisationen, die das bereits schon viele, viele Jahre machen und dort geeignete Partner zu suchen, die wir unterstützen können. Und wir haben im letzten Jahr das vielleicht als ein Highlight den Bereich soziales Mentoring für uns neu entdeckt. Und wie sind wir darauf gekommen? Was sind es sozusagen für Kriterien, die wir ansetzen? Auch dort versuchen wir so eine Impact-Investment-Perspektive, sag ich mal, einzunehmen. Und da finde ich es ganz spannend, zum Beispiel, was auch in der Venture Philanthropy in den Staaten, wo das schon, sag ich mal, ein viel älterer Hut ist, Stiftungsarbeit von Unternehmen, wie die funktioniert und welche Kriterien da angelegt werden. Und also wir haben quasi übergeordnet das SDG 10, Ungleichheit verringern. Dort können wir auch einzelne Targets, die auf UN-Ebene benannt werden, auch sozusagen uns zu eigen machen. Darüber hinaus haben wir weitere strategische Kriterien für uns genannt. Die Unterstützung soll dringend, also sozusagen, es sollen dringliche Themen adressiert werden. Mhm. Die Arbeit soll eine Relevanz haben. Sie soll natürlich wirkungsvoll sein. Sie soll nachhaltig sein und direkt sein. Und aufgrund dieser Kriterien gehen wir dann in die Suche nach Partnerorganisationen. Und im Bereich soziales Mentoring sind wir auf einen Ansatz gestoßen, der wahnsinnig effizient ist, der einen ganz beeindruckenden Social Return on Invest, so nennt man es, hat. Mhm. Also das heißt, was bringt der investierte Euro in, ich mag diesen Vergleich sozusagen bei Menschen nicht so gerne. Ich finde auch sozusagen so eine Ökonomisierung aller Prozesse schwierig, aber ich glaube trotzdem im Bereich der Unterstützung von sozialen Projekten mit einer Logik von Social Return on Invest heranzugehen, auch aus unternehmerischer Perspektive, das macht durchaus Sinn. Und tatsächlich kann man für diesen Sozial-Mentoring-Bereich da ganz faszinierende Zahlen ableiten. Und wir haben einen Partner gefunden, Balu und Du, mit dem wir zusammenarbeiten, der ganz früh angefangen hat, seine Arbeit extern evaluieren zu lassen, wissenschaftlich begleiten zu lassen und deswegen auch in der Lage ist, wahnsinnig gute Zahlen und fundierte Zahlen zur Verfügung zu stellen. Und was dort passiert in diesem Bereich soziales Mentoring für Grundschulkinder, so wie Balu und Du das macht und was wir mit unterstützen, wir unterstützen die Skalierungsbewegung von Balu und Du an dem Punkt, das heißt, dass neue Standorte aufgemacht werden, wo ehrenamtliche Menschen, mit benachteiligten Kindern Zeit verbringen. Das ist ganz einfach. Das heißt, diese Kinder werden von Schulen für das Programm vorgeschlagen, weil sie aus sozial schwachen Haushalten beispielsweise kommen und dann mit einem Mentee gematcht. Das sind häufig StudentInnen, die das machen, ehrenamtlich. Und die sind dann für ein Jahr zusammen als Balu und Mowgli, so ist die Sprache in dem Projekt, und verbringen 3 Stunden die Woche zusammen für ein Jahr. Und es zeigt sich, und das ist tatsächlich wissenschaftlich belegt, dass die Prosozialität, so nennt man das, dieser Kinder dadurch wahnsinnig steigt. Das heißt, dadurch, dass diese Kinder mit Menschen zu tun haben, die aus einem anderen sozialen Setting kommen, als das, was ihnen familiär und im Bekanntenkreis zu eigen ist, eine wahnsinnige Horizonterweiterung stattfindet. Die Kinder ein anderes Selbstvertrauen entwickeln, eine eigene Zukunftsvision für das, was sie können, und wollen entwickeln. Und das ist ganz, ganz fantastisch, was da passiert. Und da haben wir gesagt, das ist etwas, was genau passt zu unserem Framing. Mach deinen Weg, wir begleiten Menschen auf ihren Weg.
Ich finde das ein sehr, sehr schönes Beispiel zu sehen, wie bei euch die Dinge alle ineinander greifen. Das ist also wirklich Impact durchdacht ist von Herstellung über CO2, über alle Menschen, die in dieser Kette beteiligt sind, bis hin zu Menschen, die nicht direkt in der Kette beteiligt sind, aber denen ihr durch eure Spende, das ist ja eine klassische Spende, doch Möglichkeiten für ihren weiteren Weg gebt. Jetzt für mich nochmal so die Frage, die Kunden, die euch jetzt kaufen, wisst ihr, habt ihr da Daten oder Erhebungen drüber, warum die, kaufen die euch? Kaufen die euch, weil ihr ein Drittel spendet, weil ihr CO2 überkompensiert, weil ihr regenerativ unterwegs seid, weil ihr bessere Löhne zahlt oder weil es eine coole Marke oder ein sehr gut sitzender Rucksack ist? Habt ihr da irgendwelche Werte drüber?
Also wir haben eine Umfrage gemacht und da haben alle, also auf unserer Homepage und da haben, ja, über 80, ich glaube, es waren über 80 oder vielleicht waren es auch sogar 90% der Menschen, die auf der Homepage unterwegs waren, KundInnen und Nicht-KundInnen, gesagt, das finden sie super, dass wir das machen. So. In puncto Kaufentscheidung, glaube ich, sind es wirklich die Punkte, die wir eingangs erwähnt haben. So. Die Menschen machen sich auf die Suche nach einem Produkt, weil sie eine Lösung für ihr Problem haben wollen. Ich habe einen neuen Schulstart, Unistart, Berufsstart, was auch immer und suchen ein Produkt, was gut aussieht, was gut sitzt, was gute Features hat und einen vernünftigen Preis hat. Und das, was wir dann noch mit anbieten, ist meines Erachtens eher dann ein Add-on und zahlt natürlich auch in die Brand-Story ein und auch in die Retention, dass wir wiederkehrende Kunden haben, dass es Weiterempfehlungen gibt, Wir haben Rezensionen, die sagen, das ist das Schöne als C2C-Brand, wir stehen ja sehr, sehr eng mit unseren KundInnen in Kontakt und wir kriegen wahnsinnig viele Rezensionen. So. Und da haben wir ganz fantastische Rezensionen, die dann sagt, ja, das war dann noch die Kirsche obendrauf, als ich gelesen habe, was ihr da noch macht, dachte ich ja, besser geht's nicht so. Und das ist wiederum auch das, was wir sagen, wir wollen unsere KundInnen begeistern. Das soll auch ein Wow-Moment sein. Ich kriege das, das Produkt ist klasse, Design ist klasse, Preis ist klasse und dann noch das. Ja, dann ist ja gar keine Frage mehr, für welches Produkt ich mich entscheide. So soll es idealerweise laufen. Ja.
Mega. Ich glaube, heute hast du bestimmt einige Hörer hier sehr begeistert, weil das ist wirklich rundum durchdacht. Macht Sinn und alle, die jetzt mal auf die Website in den Shop schauen, in den Shownotes wie immer natürlich alle Links, werden sehen, dass Elamo wirklich auch sehr attraktive Rucksäcke hat, die auch von der Funktion her wirklich das versprechen, das halten, was sie versprechen. Ich freue mich, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, heute hier mit mir vor dem Mikrofon zu setzen. Bedanke mich sehr herzlich und hoffe wirklich, dass es viele inspiriert hat, ihre Programmierung ihrer unternehmerischen Tätigkeit noch einmal zu überdenken. Weil wir brauchen ja ganz viele, die nicht nur diese Rucksäcke kaufen. Die tragen auch dazu bei, dass ein Unternehmen wie euers noch mehr Impact schaffen kann, sondern wir brauchen natürlich auch viele andere Unternehmen, die sich auf den Weg machen, die ihr unternehmerisches Tun umprogrammieren, um so mit Impact am Markt unterwegs zu sein. Und ich finde, ihr seid da ein ganz tolles Beispiel und bedanke mich sehr herzlich, dass du hier heute bei mir im Studio warst. Vielen Dank, Bodo.
Vielen lieben Dank, Annette.
Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr habt euch inspirieren lassen, durch einen sehr konsequenten Ansatz Nachhaltigkeit im gesamten unternehmerischen Tun zu verankern. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns weiter und unterstützt damit, dass Wirtschaft neu denken, den Weg in die Praxis findet. Tschüss und bis zum nächsten Mal.